Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Politikwissenschaftler, Jurist und Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik, mein Schinken der Hoffnung an diesem Freitag, Albrecht von Lucke, herzlich willkommen.
Guten Tag, lieber Herr Frenzel. Als Schinken der Hoffnung fühle ich mich richtig geehrt. Ich danke Ihnen.
Heute ist Freitag. Sie denken jetzt vielleicht langsam ans Wochenende, meine Damen und Herren, Stift fallen lassen. Es gibt einen, bei dem geht's heute wieder los. Nach kleiner, selbstverordneter Pause, ich sag ja. Stichwort Tübingen. Boris Palmer, der Oberbürgermeister.
Klar. Ja. Die kommt übrigens mit neuem Bart nach 2 Monaten frisch aus den, ja, nicht Ferien. Es ist ja eine Rehabilitation, eine Reha, wie man, glaube ich, in Hollywood sagen würde. Er hat sich gewissermaßen seinen eruptiven Schwierigkeiten gestellt und sich fragt sich, ob das Reizreaktionsschema jetzt endlich ein Ende hat, mit dem er auf jeden Vorfall reagiert.
Ja. Also er eröffnet heute Abend das Thüringer, ich bin schon thematisch schon mal. Das Tübinger Sommerfest, da ist er ja bekanntermaßen Oberbürgermeister und nimmt die Geschäfte wieder auf. Er hat für alle, die das jetzt vielleicht nicht so en Detail verfolgt haben, Anfang Mai gab es ja so einen kleinen Eklat, da hat er das N-Wort mal wieder inflationär verwendet, hat sich dann selbst aber danach eine Pause verordnet. Die endet heute. Haben Sie ihn vermisst?
Nein, ich habe ihn keineswegs vermisst. Ich bin gespannt, was er geschafft hat, ob er sich jetzt wirklich salopp würde man sagen, am Riemen reißt und in der Lage ist, seine ohne Frage vorhandene Klugheit, er hat ja für Tübingen sicherlich nicht nur Schlechtes bewirkt, ob er es endlich kanalisiert bekommt. Denn andernfalls, und das befürchte ich leider, wenn er seine ständige Fähigkeit zum Tabubrecher sich aufzuschwingen, weiter praktiziert, dann wird es nicht besser werden.
Tja, wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann diese Partei, Sarah Wagenknecht, Boris Palmer, wen können wir noch dazu nehmen?
Herr Aiwanger hat sich auch gerade jüngst am Sonntag aufgeschwungen, die Demokratie zurückzuerobern. Also da gibt es viele, die sich anheischig machen. Frau Schwarzer ist manchmal auch dabei. Also es sind so allerhand Menschen, die da oben wegputschen wollen. Und Palmer ist eigentlich so ein kluger Kopf, dass er eigentlich realisieren müsste, es ist nicht auf jeden Zug aufzuschwingen, springen und nicht immer ist sinnvoll, gerade auch gegen seine Grünen, die sowieso wahnsinnig in der Regierung zu kämpfen haben, immer in die Bütt zu gehen.
Ja, also wünschen wir mal alles Gute nach Tübingen und das in der Tat muss man mal sagen, bei all der Polemik und all den berechtigten Kritiken an dem Mann, er macht offenbar als Oberbürgermeister eine sehr gute Sacharbeit und das unterscheidet ihn von den anderen genannten, die alle bisher nicht so wirklich regiert haben. Albrecht von Lucke, das wäre ein erstes Thema gewesen. Wir schauen auf die Themen, die heute zu diskutieren sind. Gleich erstmal auf die Wut, die sich offenbar mal wieder in Frankreich aufgestaut hat, aber eben nicht nur dort. In Frankreich ist es die dritte Nacht in Folge zu schweren Krawallen gekommen in mehreren Städten. Mehr als 660 Menschen wurden festgenommen. Ausgelöst wurde das Ganze ja dadurch, dass bei einer Polizeikontrolle ein 17-Jähriger von einem Polizisten erschossen wurde. Letzte Nacht waren dann 40.000 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, um einigermaßen für Ruhe zu sorgen, was nur bedingt gelungen ist. Die Regierung in Paris trifft sich gerade zu einer Krisensitzung. Könnte sogar sein, dass der geplante Staatsbesuch von Emmanuel Macron in Deutschland möglicherweise dann doch nicht stattfindet. Der ist ab Sonntag geplant. Albrecht von Lucke, es passiert ja, muss man mit Blick auf Frankreich sagen, mal wieder eine so massive Wut, die sich Bahn bricht und die dann eben auf der Straße landet.
Ja, und das ist ja auch verständlich. Wir müssen uns angucken, was da passiert ist. Da ist ein junger Mann erschossen worden, und zwar in einer Situation, und die ist so spezifisch französisch, wo die Polizei vor geraumer Zeit schon im Zuge der Antiterrorbekämpfung das Recht bekam, im Falle der Kontrolle von Terrorverdächtigen von der Waffe sehr schnell Gebrauch zu machen.
Was man natürlich angesichts der französischen jüngeren Geschichte der Terroranschläge im ersten Schritt erstmal nachvollziehen kann.
Absolut nachvollziehen kann. Dann kam aber, und das machte es so dramatisch, die Ausweitung dieses Gesetzes, betrieben durch die Polizeigewerkschaft dazu, die sagte, es ist eigentlich schon die Gefahr dann gegeben, wenn ein Auto als Waffe eingesetzt werden könnte. Darauf bezieht sich die Polizeigewerkschaft, die übrigens überhaupt die Polizei, die überhaupt, das darf man auch überhaupt nicht vergessen, weit, weit autoritärer in Frankreich ist, übrigens deswegen auch verhasster, die dem Volk, gerade auch den Jugendlichen in den Banlieues, als echter Gegner begegnet. Das ist eine lange Tradition, Sarkozy hat das auch regelrecht herausgekitzelt. Da ist übrigens die Parallele zu den letzten großen Aufständen in Banlieues. 2005, wir erinnern uns, Sarkozy, damals Innenminister, der da sagte, wir müssen die Jugendlichen auskerchern, mit dem Begriff Kercher, mit absoluter Gewalt gegen diese Polizei vorgehen. Gegen die Jugendlichen vorgehen, durch die Polizei, als wirklicher Gegner und nicht irgendwie als Freund und Helfer oder Sozialarbeiter. Das ist ein Schimpfwort in Frankreich. Sozialarbeiter, das will die Polizei dezidiert nicht sein. Und jetzt kommt es zu diesem Vorfall, dadurch auch bedingt, dass die Gewerkschaft eben sagte, schon ein Auto, das als Waffe eingesetzt werden könnte, ist, gebietet das, ermöglicht das Recht. Und jetzt gibt es dieses besagte Video, was jetzt ja rundum geht, in dem der Polizist ankündigte, der eine schießt, schießt und der andere sagt, ich schieße dir in den Kopf. Und genauso ist es, zwar nicht in den Kopf, aber in die Brust passiert, mit einem Schuss getötet. Und das erzeugt natürlich eine unfassbare Eruption, die aber natürlich, und das ist das Spannende, vor einem Hintergrund stattfindet, in Frankreich sowieso eine hochgradig wütende Lage ist, über die letzten Jahre aufgebaut, hochgradig polarisiert. Die Rechte verteidigt jetzt vehement die Polizei und sagt, das ist rechtens. Die Linke, der zweite populistische Flügel, Mélenchon, sagt, das ist ein Mord an dem Jugendlichen gewesen. Wir haben es also mit einer enormen populistischen Aufwallung zu tun, die sofort davon Gebrauch macht und einem Macron in der Mitte, der zunehmend an Bodenhaftung verliert und damit tatsächlich Begriffe wie Bürgerkrieg im Raum sind. Das ist die Sorge in Frankreich.
Okay, Frankreich ist ja zumindest von den Bildern her und den Szenen immer auch deutlich näher am Bürgerkrieg. Krieg, als wir das in unserer politischen Kultur so etabliert haben. Sie haben es angesprochen, 2005, die brennenden Banlieues. Man kann noch weiter zurückgehen. Es gibt einen ganz wichtigen, großartigen Film, La Haine, der Hass, wo genau dieses Problem Polizeigewalt verhandelt wird. Und es gab ja jedes Mal wieder nach den großen Aufbäumungen, jedes Mal wieder auch das Versprechen der Politik etwas zu tun. Und Emmanuel Macron, der Präsident, hat ja anders als Sarkozy auch wirklich Geld reingesteckt in die Banlieues, versucht die Situation besser zu machen. Aber wir bleiben offenbar stehen auf der Stelle.
Ja, natürlich. Und zwar auch deshalb, weil es ja auch da wieder hochwiderstreitende Interessen gibt. Frankreich ist ja zum Teil auch geschüttelt von anderer Gewalt, die sich zum Teil auch wieder gegenüber Staatsbeamten ausdrückt. Denken Sie daran, dass vor geraumer Zeit ein Busfahrer erschossen wurde von aufmüpfigen und ich glaube sogar gar nicht mal in dem Falle Marginalisierten, sondern von einem empörten Bürger. Einfach so. Es ist also eine doppelte Gewaltförmigkeit. Eine, die aus der Gesellschaft sehr stark kommt, die sich gegen die Institutionen auflehnt und auf der anderen Seite eine hochautoritäre Polizei, eine Tradition brutaler Polizeigewalt, die dann zu so etwas führt. Es gibt ja noch eine interessantere Parallele. Es ist ja kein Zufall oder sagen wir, es ist eine bemerkenswerte Koinzidenz, dass das gerade in Nanterre stattfindet. Nanterre war interessanterweise 68 der Beginn der 68er-Revolte. Das war eine völlig andere, natürlich muss man das sagen, eine andere Revolte, die nicht durch die Marginalisierten stattgefunden hat, also sondern eher durch die bürgerlichen Jugendlichen, die aufbegehrten, aber auch damals gegen einen verkrusteten Staat. Aber das Spielerische, das muss man deutlich sagen. Der französische Mai, der aber übrigens auch wirklich bürgerlich war, erinnern wir uns, flüchtete die Regierung. Mai 68, sie flüchtete sogar. De Gaulle ging außer Landes, meines Wissens sogar. Ja. Also damit will ich sagen, es war damals zwar ein Stück weit spielerischer, aber es in der Tat, es steht in Frankreich immer schnell spitz auf Knopf. Nur, das macht es so dramatisch. Wir haben es heute ja mit einem Macron auf Abruf zu tun. Er hat zwar nochmal eine Wahl von 4 Jahren, aber alle wissen, dass dieser Mann in absehbarer Zeit zwar nicht gleich lame duck ist, er hat diese Jahre noch, aber danach ist seine Bewegung en marche erledigt und dann ist die ganz große Frage, er darf nicht mehr antreten, er hat aber keinen natürlichen Nachfolger. Das ist immer die große Gefahr bei Populisten, wenn sie quasi en marche, das sind die Initialen von Emmanuel Macron für die Bewegung en marche, wenn die dann weg sind, ist überhaupt nicht klar, wer das Terrain übernimmt. Und die alten gewachsenen Parteien, Republikaner und Sozialisten, sind erledigt. Das heißt, es bleiben Le Pen und man hat gesprochen, Mélenchon, zwei reinste Populisten, die also letztlich gegen die Institutionen per se agitieren.
Haben Sie jetzt gerade Emmanuel Macron auch einen Populisten genannt?
Der ist interessanter, ich weiß es nicht, dass ich ihn, habe ich vielleicht nicht, nein, ich meinte Mélenchon, ja, Macron ist interessanterweise, und das macht es ja so spannend, Macron ist in gewisser Weise als Populist der Mitte, damals gegen ein erodierendes, denken wir an Hollande, der quasi die Sozialisten runtergewirtschaftet hat, weil er eben auch keine Führung verkörperte. Ich will jetzt übrigens keine fatalen Parallelen zu Deutschland ziehen, manchmal kann man diesen fatalen Gedanken ehrlich gesagt haben.
Würde ich vielleicht machen, ja.
Weil ein Sozialdemokrat, der keine Führungskompetenz und keine Ausstrahlung hat, läuft irgendwann Gefahr, von einer charismatischen Führung weggeputzt zu werden, mal hart gesagt. Und das ist ja Macron mit seiner Bewegung gelungen. Er hat die Sozialisten marginalisiert, aber jetzt ist ein Stück weit Tabula rasa und auch die Republikaner, die Konservativen stehen nicht stark da und keiner weiß, wohin dieses Land in ein paar Jahren geht.
Ich setze ja sehr auf Bruno Le Maire, den jetzigen Wirtschafts- und Finanzminister, aber gut, mal sehen, ob das so kommt. Aber weil Sie sagen, Parallelen Deutschland-Frankreich, ich habe ja hier den Autor eines interessanten Textes, nämlich in Ihren Blättern für deutsche und internationale Politik, die Wutbürgerrepublik oder alle spielen für die AfD, Albrecht von Lucke in der aktuellen Ausgabe. Das ist natürlich jetzt schon interessant. Also wir haben gerade ganz heftige Debatten. Sie verwenden diesen Begriff. Wir sehen, in Frankreich kocht es nochmal ganz anders.
Ja, es kocht ganz anders und es gibt auch einen fundamentalen Unterschied, den man erst einmal festhalten muss. Wenn man hier in Frankreich wirklich feststellt, der Auslöser ist eine Staatsgewalt, die völlig aus dem Ruder gegangen ist. Und das ist ja nicht der einzige einzige Fall. Denken Sie an das Video vor 1-2 Jahren, vielleicht können Sie sich erinnern, das war eine Hausdurchsuchung, das wurde auch dokumentiert, da wurde ein, ich glaube sogar ein recht bekannter, ich weiß nicht, ob ein Mann, ein NGO, der wurde so drangsaliert, ich glaube auch ein Farbiger, dass man sagte, das ist also, das hat mit Rechtsstaat nichts mehr zu tun. Bei uns, und das ist vielleicht eine Pointe, die ich fast dramatischer, also mit Blick auf uns ansehe, meinem Eindruck nach, ist zweierlei völlig anders. Erstens ist die Reputation der Polizei in Deutschland weit, weit höher, weil es derartige Exzesse in diesem Ausmaß übrigens ist. Dieser Todesfall ist einer von vielen. Es wurden etliche Jugendliche, übrigens fast immer Schwarze aus dem Bonnieus, erschossen. Das ist bei uns eben zum Glück nicht der Fall. Es gibt also eine hohe Autorität der Polizei und ich würde so weit gehen, dass momentan eigentlich eher die Gefahr der Unterhöhlung des Staates. Der Rechtsstaat verliert mehr und mehr an Boden. Wir haben Wutbürger, das ist meine These, Wutbürger-Eruptionen aus vielen Bereichen der Gesellschaft, die zum Teil von Parteien aufgenommen werden, in fataler Weise, denken wir natürlich nur zuerst an die AfD, aber keineswegs nur, damit potenziert werden und die ein Stück weit Gefahr laufen, unseren Rechtsstaat auszuhöhlen, weil er auch nicht mehr in der Lage ist, und dafür spricht diese so ungemein schwache Ampelregierung, weil er offensichtlich auch nicht in der Lage ist, die Probleme adäquat zu lösen.
Ich finde es interessant, weil Sie diesen Begriff Wutbürger verwenden. Der ist ja entstanden um Stuttgart 21 herum. Also die Proteste gegen die Tieferlegung des Bahnhofs dort, die Proteste, die ja aus dem linksbürgerlich-alternativen Spektrum kamen, wo das tendenziell ja erstmal als Empowerment, würde man heute wahrscheinlich sagen, also als eine Selbstermächtigung sehr positiv betrachtet wurde.
Ja,
von vielen.
Das ist ja auch nicht ganz unberechtigt gewesen, weil man sagte, man will Mitsprache in einer Stadtgesellschaft haben, zivile Bürgerlichkeit, Citoyen-Betätigung, denken wir dann später an die Runden mit Heiner Geißler, der dann das moderierte und so weiter. Ja, das war aber ein Stück weit vielleicht auch schon ein gewisser Vorschein, erstens eines Verlusts von Staatsautorität, durchaus. Das hat es ja interessanterweise in der bürgerlichen Tradition immer auch mit 68 gegeben. Aber dieser Begriff, und das ist die Begriffsgeschichte, wurde natürlich sehr, sehr schnell von Sarrazin und Co. gekapert. Danach kam Deutschland schafft sich ab. Das war Sarrazin. Übrigens, der bis heute, dieser Strang von Deutschland schafft sich ab, geht in einem Bogen natürlich genau zur AfD von heute. Die ganzen Attacken gegen Migration, fehlende Integration haben bis heute ihren Ausgangspunkt ein Stück weit übernommen, dann von Pegida und all dem, was im Osten aufgebrochen ist. Und insofern ist dieser Wutbürgerbegriff mittlerweile von einem einmal irgendwie auf Teilhabe gerichteten zu einem hochgradig gegen die politischen Eliten gerichteten. Also einer, der so vehement sagt, und das ist der große Unterschied zu Stuttgart 21. Ihr seid gar nicht mehr das Volk. Nur wir, das ist die These von Höcke und Co., nur wir sprechen für das Volk und die da in Berlin, die gilt es wegzuputzen.
Und wir holen uns die Demokratie zurück. Ne? Ja, der Bogen, den Sie spannen, der ist so interessant, dass wir ihn natürlich weiterspannen in dieser Sendung. Wir machen einen kleinen Extrabogen, Abbiegung über das Gebäudeenergiegesetz.
Das aber gehört dazu.
Alles hängt mit allem zusammen. Albrecht von Lucke, heute im Deutschlandfunk Kultur. Wir warten weiter, also vor allem der Bundestag, nämlich auf den endgültigen Gesetzentwurf zum GEG, zum Gebäudeenergiegesetz, vulgo Heizungsgesetz. Am Montag soll es ja eine Expertenanhörung geben im entsprechenden Bundestagsausschuss. Der Vorsitzende Klaus Ernst von der Linken hat schon gesagt, wenn das jetzt heute im Laufe des Nachmittags nicht ankommt, dann sagt er diese Anhörung ab. Es gibt auch eine Klage, nämlich des CDU-Abgeordneten Thomas Heilmann in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht, der sagt, liebe Bundesregierung, so könnt ihr mit uns, mit dem Parlament nicht umgehen und uns quasi so kurzfristig dieses Gesetz, diesen Gesetzentwurf nur vorlegen. Albrecht von Lucke, wie ist da Ihre Einschätzung? Ist das nochmal berechtigter Ärger im Parlament oder ist das jetzt einfach auch nochmal eine weitere Wolte-Parteipolitik?
Nein, ich glaube in der Tat, dass dieser Ärger einerseits sehr berechtigt ist und auch sehr vorhersehbar war. Die große Fehlkalkulation, und das hat ja Winfried Kretschmann, der grüne Parteifreund von unseres Klima- und Umweltministers Robert Habeck, durchaus gesehen. Die Gefahr, dass gerade wenn man es jetzt übereilt, durchaus um einen Punkt zu machen, übrigens sicherlich auch mit Blick auf die kommenden Wahlen, Landtagswahlen in Hessen und Bayern, dass man es jetzt noch schnell durchs Parlament bringt, wird das gerade nicht befrieden. Genau das bewahrheitet sich in dramatischer Weise. Ist ja auch nicht nur der Fall von der Opposition. Man ist sich ja ersichtlich in der Koalition überhaupt nicht einig. Es ist ein Riesenstreit noch immer um Punkte innerhalb dieses Gesetzes. Dieses Gesetz, so sehr es übrigens mittlerweile abgerüstet worden ist, es hat ja nicht mehr viel von dem, was Habeck einmal einbringen wollte oder was übrigens andere, das darf man nie vergessen, durchgestochen haben, um es danach eben auch publik zu machen. Diese ganze Aufwallung kommt ja auch deshalb zustande, weil interessierte Kreise in der Koalition, ob der FDP, vielleicht auch der SPD, interessiert waren, es auch zu kaputt zu machen. Damit will ich sagen, aber es ist so zerstörerisch und natürlich darf man auch nicht außer Acht lassen, von Habeck sicherlich schlecht kommuniziert worden, dass es einen solchen Unmut ausgelöst hat, dass es meines Erachtens klüger gewesen wäre, es dann sachlich, ruhig, durchs Parlament zu bringen, anstatt jetzt überhastet, denn eines steht doch jetzt schon fest. Selbst wenn sie es schaffen, wird es nach dem Sommer weitergehen. Dieses Gesetz ist nicht erledigt und damit ist die Aufwallung da und die Angreifbarkeit, wenn man, wie es ja leider in der Vergangenheit oft passiert ist, ein Gesetz zu schnell durchbringt, nicht in hinreichender Kenntnis, macht ein Gesetz angreifbar und das ist leider jetzt eingetreten.
Ich meine, es ist angreifbar in der Sache, weil es natürlich massive Verschiebungen bringt, ja, also ein Gesetz, das wirklich Lebensrealitäten verändert, Heizungsrealitäten, ein Gesetz, das übrigens einen ganz normalen Gesetzgebungsprozess bisher schon erfahren hat, es wurde vom Bundeskabinett verabschiedet, klar, kleines Manko, die FDP hat zugestimmt, aber war noch nicht wirklich überzeugt. Dann war es im Parlament, es gab sogar schon eine Expertenanhörung. Jetzt macht man nochmal eine zweite wegen der Änderung. Also es gibt ja schon einen längeren, sowohl parlamentarischen als aber eben auch öffentlichen Diskussionsprozess. Man könnte ja gerade jetzt nach dieser Woche sagen, ich sage nur noch mal kurz das Stichwort Sonneberg, Politik muss ja auch manchmal zeigen, dass sie dann zum Abschluss kommt, dass sie handlungsfähig ist und es eben nicht noch über die Sommerpause hinüberziehen.
Der Wunsch war Vater dieses Gesetzes, absolut. Diese Regierung wollte Handlungsfähigkeit zeigen. Wir erleben aber gerade, wir wissen ja bis jetzt noch nicht, was drinsteht. Und ehrlich gesagt,
wenn wir wissen es im Grunde schon.
Naja, in Teilen offensichtlich haben wir selbst, wir werden das, warten wir es ab, was morgen noch wieder, wenn wir denn den letzten Stand bekommen, an Einheitlichkeit, was dieses Gesetz anbelangt, dokumentiert wird oder wieder sofortiger Streit. Das große Problem, und das ist ja in diesem Gesetz geronnen, ist das Kardinalproblem dieser Koalition. Es war von Anfang an, selbst noch nach dem Einigungsprozess, ich glaube, da haben wir sogar drüber gesprochen hier. Ich kann mich, meine mich zu erinnern, ja, denkbarerweise. Es ist ja schon wieder endlos her. Aber danach war sofort die Verteidigung von Plus und Minus. Die FDP hat sich in einer Weise als der Sieger der letzten Verhandlungen geschmückt. Die SPD machte es in geringerer Weise. Die Grünen machten gute Miene zum schlechten Spiel. Das heißt, ich sehe noch nicht, dass diese Koalition, und das wäre ja eigentlich das Ziel, in einen neuen Modus gekommen sind, bei dem sie sagen, wir stehen geschlossen hinter einem starken Gesetz. Ich befürchte, dass selbst diese Koalition in der Lage ist, kurz danach wieder aufzutreten und sagen, das sind noch Defizite. Und wenn das so weitergeht, ist doch die Notwendigkeit, dass es auch nach dem Sommer wieder einen Run gegen dieses Gesetz gibt, was die CDU jetzt ja quasi mit ihrer Klage schon einleitet, ist gesetzt. Ich kann es verstehen. Ich habe auch Habecks volles Verständnis. Er wollte in gewisser Weise nicht nur Handlungsfähigkeit zeigen. Er wollte tatsächlich, glaube ich, noch vor diesen langen Sommerferien zu einem Ende kommen. Ich befürchte bloß leider, dass es nicht greift.
Tja, das heißt, aus Ihrer Sicht ist diese Koalition an keinem guten Punkt?
Ja, das ist viel zu schwach formuliert, um es mal deutlich zu sagen. Ja, gucken Sie sich doch an, wir müssen das in
den
Kontext stellen.
Was wäre Ihre Formulierung?
Naja, wenn mittlerweile von Worten wie Endspiel wieder die Rede ist. Habeck hat ja diesen Druck auch, denken wir daran, diesen Druck auf dieses Gesetz hat er ja dadurch erzeugt, dass er sagte, wenn wir es nicht schaffen, auch schon die Einigung, wir müssen doch erinnern, da saßen die drei Fraktionschefs zusammen, mussten quasi Kanzler, Finanzminister und Klima- und Wirtschaftsminister um dieses Gesetz überhaupt, was ja der Normalfall gewesen wäre, als Fraktionen die Vorlage zu schaffen. Das ist schon nicht gelungen. Jetzt spricht in einem weiteren Kontext, denn die nächste Woche wird noch in einem anderen Bezug viel spannender, spricht man bereits in der Koalition vom Endspiel, was das Haushaltsgesetz anbelangt. Momentan ist gar nicht ausgemacht, jedenfalls ist das der gegenwärtige Sachstand. Sie werden es dann schon irgendwo schaffen, andernfalls wäre die Koalition am Ende. Sie müssen zumindest erstmal den Haushalt verabschieden und noch immer ist Christian Lindner, der ja da quasi auch sich als Sekundanten auch da den Kanzler einbeziehen musste. Er schaffte es ja nicht, seine eigenen Minister, beziehungsweise die Minister der Koalition so auf den Weg zu bringen, dass sie zufrieden sind. Er muss den Kanzler mit einbeziehen. Aber trotzdem ist er gerade in dem Begriff, in dem Feld der Kindergrundsicherung offensichtlich nicht in der Lage, die Kuh vom Eis zu bringen. Also auch da ist noch so viel offen. Und die Grundproblematik dieser Koalition ist bisher völlig ungelöst. Wie kommen diese drei Parteien und vor allem ihre starken Figuren, Lindner, Habeck und Scholz, zu einer Einigung? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn das im Herbst alles so weitergeht, und wir haben ja durchaus mit Sonneberg einen Ausfluss dieses Versagens dieser Regierung erlebt. Dann werden wir zwei weitere Jahre eine völlig gelähmte Regierung ohne einen Kanzler mit Autorität erleben, der dann natürlich diese jetzt vorhandenen Brennstoff auf rechts, auf der AfD-Seite oder auf der Seite der Wutbürgerrepublik weiter anheizt und möglicherweise dann, das werden wir ja gleich vielleicht noch besprechen können, von einer CDU noch oder einer Union noch angeheizt wird, weil die sich in ähnlicher Weise voll auf die Grünen konzentrieren und erstaunlicherweise, das ist der Tenor meines Textes, alles für diese AfD spielt, die in merkwürdiger Weise außen vor bleibt und man sich mehr darüber streitet, wer den schwarzen Peter zu bekommen hat, beziehungsweise wer die Schuld an diesem Aufstieg hat, aber keiner guckt, was ist da eigentlich los?
Ja, aber also Sie sagen eine völlig lahmgelegte Regierung, Kanzler führungsschwach. Man muss es auch mal von der Substanz her beurteilen. Dieses Gesetz wird, ob jetzt nun noch vor der Sommerpause oder dann nach der Sommerpause, das Heizungsgesetz wird beschlossen werden. Es wird substanziell ganz viel ändern in diesem Land. Nicht so viel, wie die Grünen wollten, aber es wird etwas ändern. Wir werden einen Haushalt haben, wahrscheinlich mit einem Kompromiss zu einer Kindergrundsicherung, aber wir werden dann eine Kindergrundsicherung haben. Wenn Sie mal zurückschauen auf die letzten oder die ersten beiden Jahre Koalition, was da alles politisch gestemmt wurde, Krisenmanagement, Bundeswehr, Sondervermögen und dergleichen mehr, mal eben die Verschiebung des bundesdeutschen Diskurses von wir halten uns bei militärischen Krisen raus hin zu einem sehr aktiven Waffenlieferanten. Also ich will damit mal deutlich machen, ja. Übrigens sehr stark angestoßen dieser Prozess vom Bundeskanzler selbst. Man kann es auch mal so betrachten, innerhalb dieser 2 Jahre ist schon deutlich mehr passiert als wahrscheinlich in den letzten 8 Jahren Angela Merkel.
Ja, in der Tat in mancherlei Hinsicht, weil die Krisenmaximierung und die Krisenkumulation auch forciert natürlich nochmal durch die Ukraine-Krise, die ein Krieg ist, völlig anderer Qualität als alles davor in Europa, jedenfalls der letzten 30 Jahre oder 70, 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Das hat natürlich die Notwendigkeit der Handlungsnotwendigkeit gezeigt, aber ich mal zugespitzt gesagt. Seit der Zeitenwende-Rede ist Olaf Scholz bisher nie, und ich befürchte leider, er wird das auch nicht tun, weil ihm die Mittel nicht zu Gebote stehen, mit einer klaren, entschiedenen Führungsleistung nach vorne getreten. Wir werden auch noch darüber reden.
Messen Sie es an den Taten.
Also, naja, messen Sie doch die Taten, seien wir doch mal ehrlich. Die Ukraine wird noch eines Tages sehr hart, das werden wir hier auch tun, bilanzieren. Nämlich die Frage weiter bilanzieren, wann sind denn die Waffen geliefert worden? Sind natürlich alle viel zu spät geliefert worden. Wir werden nach dem Sommer, wenn wir erleben, wie schwer es der Ukraine fällt, das verlorene Gebiet, das verlorene Terrain zurückerobern, wird die Rechnung aufgemacht werden und die Frage im Raum sein, wer hat von Europa nicht viel zu spät geliefert. Natürlich auch die deutsche Bundesregierung. Das sind alles Fragen, die noch kommen. Und ich meine, ja, selbst wenn Sie, ich finde sehr begütend, wohlwollend, das ist ja auch Ihr Job, wenn ich das so sagen darf. So, wir müssen
einer ja streiten, ja
einer
Sie
muss
so,
es machen.
Genau,
so, aber ja. Ich will damit mal deutlich sagen, vom Habeck'schen Gesetz ist in der Bevölkerung bisher die große Erleichterung geblieben, das Ganze ist 5 Jahre aufgeschoben, muss mal deutlich zu sagen. Bis 2028 werden in weiten Teilen die kommunalen Wärmeplanungen vonstatten gegangen. Die große Erleichterung herrscht jetzt. Kein Mensch weiß auch genau, was jetzt passiert. Also, und da ist mein Grundproblem. In dieser Koalition ist nur eines evident geworden. Es ist ein permanenter Streit, forciert vor allem durch eine FDP, die immer frontal gegen SPD und Grüne hält, während ein Kanzler sich in Schweigen hüllt und froh darüber ist, dass eine grüne Partei fundamental abgestürzt ist. Und das ist doch das Problem. Politik ohne Kommunikation ist nichts. Oder anders ausgedrückt, ohne Kommunikation, ohne richtige Kommunikation ist jede Politik zum Scheitern verurteilt. Und wenn das nicht besser wird, werden wir hoffentlich ja noch häufig sprechen. Ich bin ja so gerne bei Ihnen, das wissen Sie alle. Aber dann sehe ich völlig, ich bin mal ein bisschen polemisch, dann sehe ich nicht nur schwarz. Momentan sieht man eher blau oder ganz böse formuliert, man sieht partiell schon braun. Aber das ist jetzt sehr polemisch. Also wissen, was ich meine. Die Schwarzen gewinnen nicht, die Union kriegt es auch nicht auf ihre Mühlen. Herr Wüst kloppt Herrn Merz in irritierender Weise, ist ein ähnlicher Streit, wo man sich schon fast fragt, wollt ihr quasi das Ergebnis von 2021 wieder forcieren, dass also quasi der Streit in der Union dazu führt, dass aber in dem Fall nicht Olaf Scholz stärker wird, sondern offensichtlich die AfD. Und das ist schon eine Situation, wo ich eigentlich nur inständig hoffe, dass endlich nach diesem Sommer diese Koalition einen anderen Modus wie Wendy findet und sich klar macht, wenn wir nicht alle drei bereit sind zu gewinnen und dem anderen auch was zu gönnen, gehen wir alle runter.
Albrecht von Lucke, wir sind ja hier mittendrin in diesen Diskussionen, ob Olaf Scholz nun ein Kanzler mit Führungsstärke ist oder auch nicht. Die Frage, was man politisch alles so leisten kann, das ist ja jetzt auch am Ende einer politisch turbulenten Woche. Das Stichwort Sonneberg ist hier schon 1-2 Mal gefallen. Also der AfD-Wahlsieg, das erste Mal, dass diese Partei wirklich über 50% bekommen hat und damit eben einen Landrat. Das fordert ja gerade die Parteien insgesamt heraus, wie damit umgehen. Die Union sitzt jetzt gerade zusammen, hat jetzt gemeinsam mit also CDU, CSU einen Plan vorgelegt, wie sie politisch rangehen wollen. Das ist auch eine Herausforderung für die Medien und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, sie ärgern sich da über den Angang in manchem Medium.
Ja, speziell in einem. Man darf ja zufälligerweise an der Stelle sagen, dass sie einen immer auffordern, sich durchaus einzubringen mit einem Punkt, der einen irritiert, beziehungsweise ein Stück weit besonderen Ausschlag oder besondere Irritation erzeugt hat. Und ich sage sehr deutlich, ich bin schon ziemlich sprachlos, was bei allem, was einen fast täglich sprachlos machen kann, bei diesem Blatt, die Bild-Zeitung in dieser Woche geleistet hat. Wir müssen uns ja bewusst machen, wir haben einen Einschlag, ich bin weit davon entfernt, und das fängt es eigentlich schon an, in der Aufnahme der Bild-Zeitung, was daran so fatal ist, hier von einem Demokratiebeben zu sprechen. Das hat die Bild-Zeitung aber quasi 2 Tage nach dem Ereignis, vor den Montagsausgabe kam, Sonneberg zu spät, das Demokratiebeben. Natürlich war es das nicht. Ich meine, das ist der zweitkleinste Landkreis. Und das Votum, das ist das Demokratiebeben, ist genau das, die Propaganda von Herrn Höcke gewesen. Wir werden das zu einem Demokratiebeben deklarieren und das nächste Beben ist dann, und das wäre dann schon wirklich ein ganz anderer Einschlag, ist dann in einem Jahr die Landtagswahl in Thüringen, bei der wir die absolute, nicht die absolute gleich, aber durchaus die stärkste Partei.
Aber es haben auch von der anderen Seite viele gesagt, das wäre ein, im Vorfeld, es wäre ein Fanal,
gewinne dort die AfD. Ganz falsch. Wir müssen manchmal die Kirche salopp gesagt oder die im Dorf lassen und die Relation wiederherstellen. So. Ich bin ja nicht dagegen. Ich habe es ja in meinem Wutbürgerrepublik-Text davor geschrieben. Das ist übrigens davor geschrieben. Dieser Text, der kam in der Ausgabe zum Juli, also noch deutlich vor der Sonneberg-Wahl raus. Ich habe gesagt, also noch Ende Juni, weil die Ausgabe früh kam, ich sehe das Versagen, wir haben ja drüber gesprochen, ich sehe ein großes Versagen seitens der Regierung. Ich sehe auch das Versagen seitens der Union, die keine klare inhaltliche Antwort gibt. Aber jetzt kommt der zweite Punkt, die bisher ja die AfD nicht stellt. Und das, was die also auch nicht deutlich sagt, wo ist die AfD blank? Wo ist die Schwäche der AfD? Und jetzt schaue in diese Bild-Zeitung dieser Woche. Da geht also die neue Chefredakteurin, man muss auch mal den Kursschwenk deutlich machen, das ist quasi jetzt die Spitze nach Julian Reichelt. Es gab eine Zwischenlösung, der wurde aber schnell als zu, glaube der Mann hieß dieser Böge oder ähnlich, der wurde sehr schnell als zu lasch geschasst von Herrn Döpfner. Und jetzt kommt Frau Horn, eigentlich eine früher mal recht fast schon liberale Kraft für die Bild-Zeitung, glaube Bild am Sonntagschefin, und die haut in einer Weise in ihrem Leitkommentar drauf. Das Versagen der Politik, wir leben in einem Staat, der nicht mehr schafft durchzuzählen, Gesetze um die großen Herausgaben wird sich gefordert. Und am Schluss bleibt die große Frage in all diesen Texten über diese vier Wochen, denn es geht dann weiter, bleibt die große Frage, wird eigentlich auch die AfD mal konfrontiert mit ihrer Politik? Es geht weiter, nächsten Tag großer Aufmacher, wahrscheinlich mögt ihr deutschen Migration, ein Rieseninterview mit Herrn Orban, interessanterweise, man kann sich fragen, ist das nicht genau die Thematik, die AfD bespielt? Dann noch viel und da wird es dann richtig virulent. Am Tag drauf, am Donnerstag war es dann, kommt eine große Studie, Sie können sich vielleicht erinnern, vielleicht haben Sie sie sogar besprochen, die Leipzig-Studie heraus.
Genau, zu den politischen Einstellungen der Ostdeutschen.
Zu den politischen Einstellungen der Ostdeutschen. Das bringt die Bild-Zeitung in einem ganz kleinen Kasten. Alarmierende Sturzstudie. Da heißt es dann, wir brauchen, jeder dritte Ostdeutsche unterstützt die Forderung nach einem Führer, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert. 14% sind davon sogar fest überzeugt. Und jeder Fünfte findet die Verbrechen, jeder Fünfte sei muss, und das sind 20%, findet die Verbrechen des Nationalsozialismus in der Geschichtsschreibung weit übertrieben. 21% stimmen der Aussage zu, dass man ohne Judenvernichtung Hitler als großen Staatsmann würde beschreiben müssen. 21%.
So. Genau.
Das war, also erstmal sind wir im Bereich der Berichterstattung. Passen Sie auf, jetzt gucken Sie sich das Verhältnis an. Jetzt ist das der kleine Kasten hier am unteren Rand. Ich kann es Ihnen ja zeigen, Sie stehen ja vor mir so. Das ist der kleine Kasten. Man könnte sich ja das Ergebnis dieser Studie, das ist natürlich logischerweise weitgehend die Wählerschaft der AfD. Was macht die Bild-Zeitung? Die Bild-Zeitung nimmt als großes Thema den Satz des thüringischen Verfassungsschutzchefs, Herrn Kramer, auf, der gesagt hatte, jeder fünfte Deutsche ist brauner Bodensatz. Ein Riesenaufschrei. Wie kann man das sagen? Man kann sich über diesen Satz sehr streiten. Man kann sich sogar über ihn ärgern. Ich bin sogar Meinung, dass es nicht sehr klug ist. Kubicki geht sofort rauf und wirft ihm pauschale Ausgrenzung vor. Aber anstatt erst einmal den Kern des Befundes zur Kenntnis zu nehmen, wie gehen wir eigentlich damit gegen an, dass 20% in Ostdeutschland tatsächlich, man wird es klar sagen müssen, eine deutlich rechte, um nicht zu sagen in Teilen rechtsradikale Gesinnung haben. Wenn sie Adolf Hitler ohne die Judenvernichtung für einen starken und historischen Führer halten würden, dann würde ich sagen, ist das dezidiert rechtsradikal oder jedenfalls problematisch rechts. Das hätte doch der Zugang sein müssen. Nein, hier wird jetzt sofort über die Bürgerbeschimpfung geritten, genau die Politik der AfD, es ist also quasi eine Bestärkung der AfD in ihren Positionen. Und jetzt als letzter Punkt heute ganz groß, und das ist dann schon eine klare politische Aussage. Bin ich rechts, wenn? So fragt die AfD. Und der Leitkommentator Kai Wiese, fragt die mediale Wutbürgerfraktion und macht folgenden Punkt. Ich kann es genau verfolgen, es ist erstaunlich. Sie sind rechts, oh Gott, Mitte, oh Gott, Sie sind links, Gott sei Dank. Mich nervt es so sehr, dass in Deutschland immer wieder demokratische Meinungen in Gut und Böse unterteilt werden. So viele Ostdeutsche wollen angeblich einen Führer. Ja, es ist nicht nur angeblich so, sie wollen es offensichtlich so. Haben wir ja gestern so. Ein ARD-ZDF-Jugendkanal, der ist wirklich saudumm, sage ich auch deutlich. Funk hat da einen. Ja, man muss ja leider, kann ich hier öffentlich-rechtlich, das ist ein großer Hammer. Funk hat diese Dämlichkeit gemacht, alles zusammenzuschmeißen. Das, so, daran sie, ja, rechts zu sein, das ist in Deutschland ein Schimpfwort. Weil rechts gleichgesetzt wird mit rechtsradikal. Man hat auch vielleicht Gründe mit Nazi sein. Wegen unserer Geschichte und wegen Höcke und Weidel. Aber, jetzt kommt's. Millionen Deutsche haben politische Ansichten, die im demokratischen Sinn eben nicht links sind, sondern rechts. Das hat mit Extremismus nichts zu tun. Sie wollen einen Staat, der seine Regeln durchsetzt.
Ja. Ist doch, aber
ich lese noch zwei Sätze, wir sind gleich am Ende. Grenzen, die geschützt werden. Sprache, die verständlich ist. Das soll jetzt alles Recht sein? So, aber das ist die normale, damit wird Recht mit verhindert. Und am Schluss endet der Kommentator, Kai Wiese, nicht mal ein Scharfmacher, sondern einer, der sonst normalerweise moderiert, ist ja auch ein Moderator für die Bild. So, darüber kann man in Deutschland, also das soll alles Recht sein. Auch kommt sogar Umweltschutz soll dann, ist dann plötzlich, als Heimatschutz ist dann rechts. So. Und dann am Ende kommt dann, sind sie etwa rechts? Warum denn auch nicht? So, das kann man alles machen. Ich bin nicht mal der Meinung, dass man alles, ich bin gegen die Denunziation von allem und rechts. Aber die Nivellierung und vor allem die Behauptung, dass all das für einen starken Staat zu sein, Grenzen geschützt werden zu wollen, Sprache, die verständlich ist, das alles als rechts erstens zu bezeichnen, ist natürlich aberwitzig. Jeder Liberale, ja, ist dafür, weil er einen starken Staat braucht. Und das ist ein erstaunliches Phänomen, wie mittlerweile die Sprache der AfD satisfaktionsfähig gemacht wird und damit eines Tages meines Erachtens auch tendenziell regierungs- und koalitionsfähig gemacht werden soll.
Lieber Albrecht von Lucke, erste Beobachtung, nicht nur heute, auch an anderen Tagen schon. Sie nehmen die Bild-Zeitung zu ernst und zweitens, Sie halten sie, glaube ich, im politischen Diskurs für noch zu wichtig. So wichtig ist sie gar nicht mehr. Und drittens haben Sie die Erwartungshaltung immer wieder an die Bild-Zeitung. Sie möge bitte ein liberales, vielleicht sogar ein linksliberales Medium sein. Die Bild-Zeitung ist anders verordnet und verortet. Aber was ich anerkennen möchte an dieser Stelle oder zumindest mal zu Bedenken geben möchte, das ist eine Aufgabe oder vielmehr ein Tätigkeitsfeld der Bild-Zeitung, vielleicht auch anderer eher konservativ tickender Medien, aber natürlich auch in der Politik der Union, nämlich genau das zu überlegen. Wie können wir ein politisches Angebot machen für Menschen, die rechts der Mitte stehen, und rechts der Mitte meine ich jetzt genauso wie links der Mitte, also nicht rechtsradikal. Wie macht man ein vernünftiges, demokratisches, verträgliches Angebot? Und da scheint es offenbar ein Defizit zu geben. Sonst wäre das nur, sagen wir mal, also höchst bedenkliche Angebot der AfD nicht so erfolgreich.
Es gibt eine ganz große Auseinandersetzung, die für mein Verständnis gerade stattfindet. Und da kann man die Bild-Zeitung als das Aushängeschild, man darf ja die Bild-Zeitung nicht alleine sehen, des stärksten Konzernes, Medienkonzernes nach wie vor in Deutschland, des Springer-Konzernes. Man darf sie nun wahrlich nicht zu klein machen bei einem nach wie vor, glaube ich, Zeitungskioskverkauf von weit über 1 Million
Exemplaren. Und digital,
damit digital ein Riesenerfolg. Ja. So, damit will ich Folgendes sagen. Es geht momentan, und das ist ja der eigentliche Witz, wir kommen heute nicht dazu, man sollte es aber im größeren Kontext diskutieren. Es geht um einen großen Besetzungskampf innerhalb der Union. Gegen wen ist man eigentlich aufgestellt? Macht man eine Kampfansage, und heute wird der gemeinsame Beschluss von CDU, CSU hier aus, die sich ganz primär gegen die Grünen richtet, obwohl, das ist meine These, eine konservative Stimme ohne Klimapolitik, ohne Umweltschutz gar nicht denkbar ist. Oder geht man in Richtung einer Verschiebung dessen, was koalitionsfähig sein soll, nämlich in Richtung einer, ich sag es mal, konservativ reaktionären Fraktionen.
Ja, aber das Dilemma,
das ist ein Riesendilemma, das ist ja richtig.
Das Dilemma ist doch, lieber Albrecht von Lucke, wenn jetzt gerade auch, nehmen wir mal die Thüringer CDU, wenn die politisch ganz nah bei Linken und Grünen ist, dann verstärkt das ja noch viel mehr das Bild, das die AfD auch gerne zeichnet. Schaut mal her, die sind ja eh alle gleich, da sind Nuancen dazwischen, aber im Grunde wollen die alle das Gleiche. Also das Herausstellen von klaren politischen Alternativen innerhalb des demokratischen Spektrums, das ist natürlich eine zentrale Aufgabe auch einer führenden Oppositionspartei, CDU, CSU, dass sie einfach sagen, unser politisches Angebot ist ein wirklich dezidiert anderes.
Ja, bloß die Frage ist einfach die, ob man das durch Übernahme der Narrative von rechts macht, durch eine Rehabilitierung des Begriffs rechts, der dann zunehmend übrigens auch...
Was haben Sie falsch für Sie an dem Begriff rechts?
Man muss ja leider dann immer sehr deutlich machen, dass der Begriff rechts in Deutschland, da müssen wir ja gar nicht drüber streiten, eine andere Besetzung hat. Und dass damit man zumindest sehr klar formulieren muss, dass es absolut abgegrenzt ist von rechtsextrem, recht so. Das allein ist ein riesiges Problem. Und wenn das aufweicht, dann sind das natürlich alles Ansätze, die ganz klar auch, ich sag's mal in der Logik, die klare Grenze zu einer anderen Partei, die da rechts steht, die AfD steht ja nun mal dezidiert rechts, die diese Grenze aufweicht, das ist jedenfalls eine große Gefahr und damit tendenziell eine Debatte um die Koalitionsnotwendigkeit fast herbeiführt, wenn das schon beides rechte Parteien sind. Die CDU hat sich nie in der Geschichte der Bundesrepublik als rechte Partei definiert. Das wäre ja regelrecht aberwitzig. Das ist also ein Diskurs, der hier angelegt wird, den es in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik nie gegeben hat. Die CDU hat sich lange gehütet, sich überhaupt nur als konservativ zu begreifen. Das wäre ja aberwitzig. Das heißt,
Basis, so, ja, ja.
Das heißt, es ist eine ganz andere Frage, ob ich mich sogar tatsächlich der Sitzstruktur im Parlament, da sitzt die CDU nun mal, obwohl sie mittlerweile sitzt sie noch recht, ich weiß es gar nicht, wenn man so raufguckt.
Also ganz, so, ganz recht sitzt die AfD.
Sitzt ja mittlerweile eben die AfD, ja, man muss immer sich bewusst machen, die sitzen ja von vorne betrachtet dann rechts, ne, genau. Aber mittlerweile sitzt sie eben nicht mehr rechts, sonst mittlerweile sitzt sie ja die Linke ganz, wenn man von hinten guckt, sitzt sie ja ganz andersrum. Aber ist ja eigentlich also, witzig.
Man kann das ja an der Stelle so, mal genau, sagen, das kommt aus der Zeit der Französischen Revolution, absolut, wie absolut die Stände gesessen genau, haben genau, in der Nationalversammlung.
Genau, und wenn wir so unbefangen wären, das nur auf diese Tradition zu beziehen, dann gäbe es gar kein Problem. Aber seit 1789 fortfolgend ist eine ganze Menge passiert. Und deswegen hatte die Union jeden guten Grund zu sagen, wir sind nicht eine rechte Partei. Wo sind wir denn da? Und es ist trotzdem schon bemerkenswert, das habe ich noch nie so in den letzten Jahren erlebt, dass in einer Weise, ich wiederhole den Satz, sind sie etwa rechts? Warum denn auch nicht? Schraubt Kai Wiese. Das heißt, und der
wenn ein solcher Jargon ist, wenn die Bild-Zeitung es schafft, meinetwegen auch im Verein mit Friedrich Merz und der CDU und CSU, Menschen, die drohen Richtung AfD abzuwandern, so im demokratischen Diskurs und auch in den Institutionen zu halten, konstruktiv, dann finde ich, lohnt es sich. Also dieser Versuch
sie sind
lohnt sich.
Ja, wenn sie es denn, ja, sie sind gut, wenn sie es denn versuchen. Ich sage, ich sehe es ganz anders. Wenn sie es denn so versuchen, zunächst einmal ist die Konsequenz doch aber auch die, dass die AfD sich jedes Mal die Hände reibt und sagt, wenn das Rechte plötzlich Teil rechts, und ich sage, wie gesagt, ich bin noch nicht mal nur in statischer Hinsicht dagegen, aber hier ist es mehr als das. Der Begriff, wenn man hier salopp gesagt, ich bin rechts, ich bin bekennend rechts, dann ist das schon auch semantisch eine gewisse Verschiebung, die natürlich zu einer gewissen Form der Aufwertung der AfD wird, denn man noch viel klarer gesagt, ich will es mal deutlich sagen, wer heute sagt, ich habe es selbst mal gehört im Umfeld, man spricht ja mit, ich bin da durchaus sehr offen, ich spreche auch mit Leuten, die durchaus AfD nah sind. Wenn sich heute jemand als rechts artikuliert, dann ist es kein Mann, der die CDU-CSU wählt. Das ist ein Wähler der AfD und möglicherweise der NPD, um es mal klar zu sagen. Und deswegen wehrt sich natürlich...
Die haben jetzt einen neuen Namen,
ne? Ja, genau, genau, sehr richtig. Also selbst die nennen ihren Namen um. Aber ich will nur sagen, und das muss man sich schon bewusst machen. Deswegen finde ich diese semantisch, und ich finde noch ein letztes, es ist doch bemerkenswert, Sie haben es doch sicher auch beobachtet. In der ganzen Selbstbeschäftigung gab es nur ein einziges Spiel diese Woche. Die Union sagte, die Regierung ist schuld und ausschließlich mit einem, womit sie erheblicherweise nicht Unrecht hatte. Und die Regierung sagte, die Union ist schuld, weil sie tatsächlich an ihrer Leistung nicht mehr es ihr gelingt, die Rechten zum Teil zumindest zu kanalisieren. Das ist ja wahr. Aber es wird nicht besser dadurch, dass wir plötzlich sagen, ja, man muss recht sein können. Ja, das ist auch ein Stück weit. Die AfD jedenfalls reibt sich die Hände, das ist Legitimation, und die AfD wird das für sich eines. Wir reklamieren es wahrscheinlich jetzt schon. Wir sind die rechte Partei. Und das finde ich zumindest nicht unproblematisch.
Lieber Albrecht von Lucke, ich habe noch eine kleine Frage gleich. Bei der teste ich mal, wie das bei Ihnen so ist, so mit christlich-konservativen Werten. Auf den Gipfeln keine Ruhe. Das schreibt die Süddeutsche Zeitung heute auf Seite 1 und beschreibt darin eine Debatte, die Italien ergriffen hat, ohne dass es jetzt wirklich konkrete Vorhaben dieser Art gibt, aber eine Debatte darüber, ob auf den Gipfeln, also wir sprechen jetzt natürlich vor allem von den Alpen, ob auf den Gipfeln die Gipfelkreuze, wenn sie denn morsch werden, wenn sie eigentlich ersetzt werden müssten, nicht mehr ersetzt werden, weil eben, lieber Albrecht von Lucke, ein christliches Symbol, das Kreuz, und in dem Sinne nicht mehr zeitgemäß. Da gibt es konservative, weiß ich nicht, rechte Sorgen, um mal diesen Begriff nochmal aufzunehmen, dass sowas passieren könnte. Wie schauen Sie darauf? Gehört das Kreuz
gleich,
darauf?
Um das gleich sofort, deswegen ist es, ich danke Ihnen für die Steilvorlage, um das gleich zu unterscheiden. Rechts zu sein und konservativ zu sein, das müssen wir wirklich in der nächsten Sendung mal richtig auseinandernehmen, ist in nichts zu vergleichen, um es deutlich zu sagen. Und wenn ich es christlich konnotiert sehe, das mag ein großer Grund gewesen sein, warum die CDU sich nie rechts nannte, weil das Christliche diametral dem Rechten zuwiderläuft. Weil es mit Mitmenschlichkeit, weil es quasi gegen rechts war. Das ist die Tradition des Rechten. Deswegen danke ich Ihnen an der Stelle. Nein, ich muss Ihnen deutlich sagen, Ihre wunderbare Kollegin Judith Werminski hat mir ja im Vorgespräch kurz schon die Frage angerissen. Ich hatte diesen Seite, obwohl wir ja nun faktisch alle Zeitungen parallel lesen, heute Morgen gerade diesen Artikel hatte ich nicht gelesen. Und ich sage Ihnen ganz direkt noch mal aus dem Bauch und aus meinem Herzen will ich keine Mörderung. Eine aberwitzige Diskussion, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Warum soll für Menschen, die, das ist doch die Tradition auch gewesen, dem Gipfel näher kommen, vielleicht auch Gott näher kommen in dieser Hinsicht, sich das Kreuz, weil sie da in der Natur etwas erlebt haben, vielleicht auch demütig erlebt haben, wir stehen der Allmacht der Natur geben und deswegen das Kreuz montiert haben. Warum sollte man diese Tradition quasi, die wir übrigens hier überhaupt noch nicht führen, ja, deswegen ist es so lustig, wenn wir jetzt eine halbgare Diskussion aus Italien, die da offensichtlich auch noch nicht richtig entbrannt ist, warum wir die jetzt nach Deutschland importieren sollen und damit eine, glaube ich, weit über die christliche Religion nachvollziehbare Tradition einem ein Bedürfnis abräumen, das da lautet, hier ist man auf dem Gipfel und ist damit einer größeren Macht gegenüber, bedankt sich vielleicht auch wirklich im wahrsten Wort der Demut dafür, dass man dort steht, dass man vielleicht auch, ja, ich will es ganz pathetisch sagen, ein Stück weit Gott näher gekommen ist und in dieser Natur noch gemerkt hat, dass etwas Größeres da ist. Das abzuräumen ist, ich sag's mal fast schon, ist ein Akt ungeheurer Anmaßung.
Ja, aber Sie sprechen jetzt ganz selbstverständlich vom christlichen Glauben, von Gott. Es gibt natürlich weite Teile der Gesellschaft, der heutigen Realitäten unserer Gesellschaftszusammensetzung, die entweder Agnostiker sind, Atheisten, andere Glaubensrichtungen haben, eine wachsende Gruppe Muslime, bei der man dann zu Recht sagen könnte, warum bitteschön noch ein Kreuz?
Ich könnte jetzt um diese ganze Debatte um Gleichberechtigung, Sie merken, dass das eine gewisse Polemik bei mir auslöst, weil ich da durchaus, um es mal klar zu sagen, mich als sehr, sehr konservativ, ich ärgere mich übrigens auch, ob die ganze, deswegen ist das so spannend, der Größe, nichts des Rechts hat mit konservativ zu tun. Die Nichtbewahrung der Schöpfung, um es mal klar zu machen, das Konservative ist heute weit mehr bei den Grünen zu Hause, deswegen ist es aberwitzig, dass die vermeintlich Konservativen, die tendenziell nach rechts tendierenden Christdemokraten, die übrigens auch nicht christlich sind, wenn sie mittlerweile die Grünen als den Hauptgegner ausmachen, aberwitzig, und sich damit tendenziell der AfD zuwenden. Mhm. Es ist konservativ,
Wenn die dann stattfinden, das ist wiederum das, was vielleicht auch die Bildzeitung da probiert hat, dass sie sagte, lass die Kirche im Dorf.
Sicherlich, die hat das, bin mal gespannt, ich habe das Kreuz in der Bildzeitung noch nicht gesehen. Sie haben recht, das kommt möglicherweise so, aber was ich damit sagen will, ich bin ja gar nicht dagegen. Ich bin übrigens sehr, deswegen habe ich auch große Freude an die Diskussion. Wir brauchen eine Klärung der Begriffe. Wir müssen bloß die Begriffe auch klar haben. Und ich will was Zweites sagen. Ich bin noch nicht mal gegen die Gleichberechtigung. Wenn die Meinung herrscht, dass auch beispielsweise Muslime, die den Gipfel erklimmen haben, dort ihr Zeichen setzen wollen. Warum denn nicht? Und ich finde es noch polemischer, um es mal klar zu sagen, die Hybris, die wir vor wenigen Tagen erlebt haben, diesen absurden, brutalen Untergang der Titaner, wie es hieß, zur Titanic.
Das ist kein U-Boot,
Wenn man das jetzt polemisch begreifen wollte, da hat es offensichtlich dieser Junge, tragisch, dass er mit 19 Jahren sterben musste, sich zum Ziel gesetzt, diesen Weltrekord hinzustellen. Wenn man ein bisschen jetzt das ironisieren wollte, mancher mag an diesen komischen Zauberwürfel glauben. Das muss man da jetzt nicht hinstellen. Aber ich will damit sagen, dieses Kreuz abzuräumen als große Tradition ist aber witzig und das hat mit Gleichberechtigung anderer, die dann etwas anderes vielleicht hinstellen wollen, nichts zu tun. Ich wäre da absolut dagegen und meine, man raubt sich damit auch einen historischen Hintergrund, der so etwas wirklich noch kannte, wie ein Gefühl dafür, dass es etwas Größeres gibt als den Menschen und deswegen das Kreuz.
Sie erleben hier Albrecht von Lucke noch metaphysisch am Ende dieser Sendung.
Das haben Sie rausgekitzelt.
Oder? Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit, für Ihre Gedanken, für das bekannte Albrecht von Lucke Engagement heute.
Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen sehr, Herr Frenzel. War wieder eine große Freude. Vielen, vielen Dank.
Tschüss.